Ja, danke Jutta und ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Herzlichen Dank für die Einladung. Gewerkschaften in der Zeitenwende, Jutta hat es angekündigt, ist der Titel meines Inputs. Und ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt, weil ich der Meinung bin, dass der Aufbau einer in den Gewerkschaften verankerten Friedensbewegung die zentrale Herausforderung ist, vor der wir als Friedensbewegung aktuell stehen. Und dafür gibt es meiner Meinung nach drei Gründe. Zum einen, weil die Friedensbewegung dann an gesellschaftlicher Breite und an Stärke gewinnt, wenn es uns gelingt, soziale und Friedensfragen miteinander zu verbinden. Die beiden Generalstreiks gegen den Genozid, die vor einigen Wochen in Italien stattgefunden haben, die kamen auch deshalb zustande, weil insbesondere die Hafenarbeiter, die sich durch die Verladung von Rüstungsgütern nicht mehr zum Komplizen des Völkermords machen lassen wollten, aber eben auch deshalb, weil das Arbeiten an Containern gefüllt mit Munition und Sprengstoff gefährlich ist und explizit Fragen der Arbeitssicherheit aufgeworfen hat. Elementare Friedensfragen und soziale Fragen zusammenzuführen, das ist die zentrale Aufgabe. Und ich finde, das Beispiel zeigt, Durchsetzungsstärke gewinnt die Friedensbewegung, wenn sie die Menschen in den Betrieben für ihr Anliegen gewinnt. Der zweite Punkt, die Kriegsvorbereitung der Bundesregierung ist mit massiven Angriffen auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften verbunden. Diesmal geht es an die Grundfeste des Sozialstaates, diesmal geht es an die Grundfeste von gewerkschaftlichen Errungenschaften. Was im Gespräch ist, wisst ihr alle, die Streichung von Feiertagen, Angriff auf die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die Abschaffung des 8-Stunden-Tages und damit die Rückkehr zur 70-Stunden-Woche, die Rente mit 70, mit 72, mit 73, die Vorleistung bei Arztbesuchen für gesetzlich Versicherte und so weiter und so fort. Merz und Klingbeil holen sich das Geld für ihre Kriege bei uns und das muss verhindert werden. Sie sprechen ganz bewusst vom Epochenbruch in der Sozialpolitik. Sie sprechen ganz bewusst von der Verrechtlichung ganzer Lebensbereiche, die endlich beendet werden müsse. Diese Angriffe stehen mit der Kriegsvorbereitung der Bundesregierung in Verbindung und deshalb müssen die Bewegung für den Frieden und die Bewegung gegen den Sozialabbau zusammengeführt werden, weil sie zusammengehören. Und mein dritter Punkt, die Bundesregierung versucht, die Gewerkschaften in ihren Kurs aus Aufrüstung und Sozialabbau einzubinden, um den notwendigen Klassenprotest gegen diese Politik zu unterminieren oder stillzustellen. Dahinter steckt die Überlegung, dass eine Regierung, der es gelingt, ihre wahren Kriegsabsichten zu verschleiern und den Zusammenhang von Sozialabbau und Aufrüstung aus dem öffentlichen Bewusstsein zu tilgen, dass eine solche Politik den Legitimationsdruck erzeugt, der notwendig ist, um Kriege führen zu können. Und deshalb ist es an uns, alternative Orientierungsangebote zu machen und Räume für kritisches Denken, Räume für die kritische Debatte zu öffnen und diese Debatte zu organisieren. Tun wir das mit der unversöhnlichen Ungeduld gegenüber diesen Verhältnissen, aber auch mit der größtmöglichen Geduld gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen. Es ist aus meiner Sicht wichtig anzuerkennen, dass die Gewerkschaften derzeit unter großem Druck stehen und zuallererst unsere Unterstützung und erst im zweiten Schritt unsere solidarische Kritik brauchen. Die Strategie der Bundesregierung besteht darin, den Krieg vorzubereiten und die Gewerkschaften dabei nicht gegen sich aufzubringen. Und dabei bietet sie, Inga ist darauf eingegangen, vermeintliche Lösungen, die für die bestehenden Probleme, die im Kern nicht einmal mehr Scheinlösungen sind, sondern diese Probleme und die dahinterstehende Krise sogar noch vertiefen. Aus der Rezession herauszuklettern, indem man die Rüstungsindustrie expandiert, erhöht die Kriegsgefahr und setzt die Gewerkschaften weiter unter Druck. Die Zeit des Rüstungskeynesianismus unter Hitler in den frühen 30er Jahren waren bei weitem keine arbeiterparadiesischen Zustände. An der Tagesordnung waren 70 bis 80 Stunden in der Woche. Es gab kein Recht auf Streik, es gab kein Recht auf Mitbestimmung, es gab kein Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Im Gegenteil, unsere Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschafter von damals, saßen in den Zuchthäusern und Konzentrationslagern. Und wenn wir heute dem EVP-Chef Manfred Weber im Europäischen Parlament zuhören, der sagt, dass wir auf Kriegswirtschaft umstellen müssen in Europa, notfalls mit Mehrheiten von rechts, und das im Kern bedeutet, dass der Staat darüber entscheidet, was ein Unternehmen produziert und der Staat auch darüber entscheidet, ob am Wochenende die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben Überstunden machen sollen oder nicht, dann wird deutlich, auf welchen Weg und auf welchen Pfad uns diese Politik der Kriegsvorbereitung und des Umstellens auf Kriegswirtschaft am Ende führt. Und diese Fragen müssen wir in unseren Gewerkschaften miteinander besprechen, müssen wir offen miteinander diskutieren. Und eine ähnliche Nebelkerze mit dem Ziel, die Gewerkschaften zu integrieren, ist natürlich das Sondervermögen Infrastruktur. Es ist völlig klar, dass die schuldenfinanzierte Aufrüstung dem Versuch dient, den frontalen Angriff auf die arbeitende Mehrheit zu vermeiden. Und damit meine ich nicht den Angriff zu vermeiden, sondern ich meine den frontalen Angriff zu vermeiden und den Protest der Gewerkschaften dadurch aus dem Weg zu gehen. Denn die schuldenfinanzierte Aufrüstung, wenn die schuldenfinanzierte Aufrüstung dann auch noch als Infrastrukturpaket getarnt wird und in einer Größenordnung daherkommt, die die Gewerkschaften seit einigen Jahren fordern, nämlich 600 Milliarden Euro über den Zeitraum von 10 Jahren zusätzlich in den Aufbau von Infrastruktur zu stecken, dann muss man deutlich sagen, dann ist es Aufgabe der Friedensbewegung, auch hier alternative Orientierungsangebote zu machen und die kritische Debatte mit den Gewerkschaften und in den Gewerkschaften zu organisieren. Kein einziger Euro wird in den Aufbau der sozialen Infrastruktur fließen. Kein einziger Euro wird zur Reparatur undichter Schuldächer oder kaputter, unbenutzbarer Schultoiletten benutzt werden. Die Zeitenwende bedeutet die Unterordnung aller gesellschaftlichen Bereiche unter die Kriegsvorbereitung. Und das gilt natürlich dann auch für die Investitionspolitik. Unterirdische Lazarette, tragfähige Brücken, breitere Straßen, Spurweitenanpassungen in Osteuropa, Bunkerbau und möglicherweise die Anschaffung von Handgranatenattrappen für den Sportunterricht. Das wird der Beitrag sein, den dieses Infrastrukturpaket bietet. Aber natürlich, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Verankerung der Friedensbewegung in den Gewerkschaften leichter gesagt als getan. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Kriege und Kriegsvorbereitungen die Arbeiter- und die Gewerkschaftsbewegung immer in Krisen gestürzt haben und in Widerspruchskonstellationen gedrängt haben. Denken wir beispielsweise an die Zustimmung der SPD zu den Kriegskrediten oder denken wir an die Burgfriedenpolitik der Gewerkschaften im Ersten Weltkrieg. Aber denken wir auch daran, dass es streikende Arbeiter waren, die den Ersten Weltkrieg beendeten, die 750.000 Frauen in den Berliner Munitionsfabriken, die die Arbeit niedergelegt haben, weil sie ihre Kinder nicht mehr satt bekamen und weil sie nicht länger hinnehmen wollten, dass ihre Männer in den Schützengräben starben. Oder denken wir an die Kieler Matrosen, die den Befehl verweigerten und die Gewehre umdrehten, weil sie sich nicht in die letzte Schlacht mit der völlig überlegenen britischen Flotte hineintreiben lassen wollten. Die Tatsache, dass die großen Klassenorganisationen der Arbeiter- und der Gewerkschaftsbewegung erst zerschlagen wurden, ehe der Zweite Weltkrieg begonnen wurde, hat auch etwas mit dieser Erfahrung zu tun. Und es zeigt das Potenzial und die Kraft, die in unserer Klasse steht, Kriege zu verhindern und Kriege zu beenden. Und wenn wir über Widerspruchskonstellationen sprechen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, vor welchen Widerspruchskonstellationen stehen denn die Gewerkschaften heute? Ich meine, sie bestehen vor allem darin, dass insbesondere die Industriegewerkschaften aufgrund der Deindustrialisierung unter einem großen Druck stehen. Allein 2024 sind 100.000 Arbeitsplätze in der Industrie weggefallen. Und an jedem Industriearbeitsplatz hängen mindestens 3 bis 4 weitere Arbeitsplätze, denn da, wo es Industriearbeit gibt, wo Menschen tagtäglich jeden Morgen zur Schicht gehen, da entstehen auch Kindergärten, da entstehen Grundschulen, da entstehen Krankenhäuser, Supermärkte und Sparkassen und damit Arbeitsplätze auch in anderen Bereichen. Wir sollten also den Druck, unter dem die Gewerkschaften in der aktuellen gesellschaftlichen Krisensituation stehen, nicht unterschätzen, denn er ist gewaltig. Und wir sollten verstehen, dass die Durchsetzungsstärke der Industriebelegschaften ganz wesentlich zur Ausgestaltung des Sozialstaates in der Nachkriegsgeschichte beigetragen hat. Denken wir beispielsweise an die Werftarbeiter, die 1956 in einem 16-wöchigen Streik die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall durchgesetzt haben. Denken wir an die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie und auch an die Beschäftigten der Druckindustrie, die 1984 die Tür zur 35-Stunden-Woche aufgestoßen haben. Oder denken wir an die Kollegen bei Daimler in Untertürkheim, die 1997 mit 4 Tagen Streik das Sparpaket von Kohl und Weigel verhindert haben. Mit dem Rückblick auf die Sozialstaatsgeschichte müssen wir zur Kenntnis nehmen, Deindustrialisierung und der Verlust von Arbeitsplätzen in der Industrie bedeutet zugleich ein Verlust von Kampfkraft für die Gewerkschaften in der Tarifpolitik, in der Sozialpolitik, aber eben auch in der Friedensfrage. Und ich möchte daran erinnern, dass die Friedensbewegung in den 80er Jahren auch deshalb stark war, weil die Gewerkschaften ein Teil von ihr waren und weil die Gewerkschaften eine starke gesellschaftliche Kraft waren. Die Gewerkschaften stehen also heute vor der Herausforderung, die Durchsetzungsstärke in den Betrieben zu bewahren oder da neu aufzubauen, wo sie verloren gegangen ist. Und unter diesem Druck setzen sie ihre inhaltlichen Prioritäten und räumen häufig der Arbeitsplatzfrage zugunsten der Friedensfrage den Vorrang ein. Die Gewerkschaften stehen aber vor der strategischen Herausforderung, dass sie sich trotz ihrer erodierenden Machtressourcen, ihrer prinzipiellen Stärke wieder bewusst werden müssen. Millionen sind stärker als Millionäre, wie Willy Bleicher einmal gesagt hat. Und dabei brauchen sie auch unsere Unterstützung, die Unterstützung der Friedensbewegung. Denn gewerkschaftliche Machtressourcen werden natürlich nicht nur durch Tarifflucht, durch Union-Busting, durch Deindustrialisierung oder durch leere Kassen angegriffen, sondern auch durch die Sozialkürzungen der Bundesregierung. Und diese Sozialkürzungen sind nicht nur das Ergebnis eines Bundeskanzlers Friedrich Merz, der mal BlackRock-Manager war, sondern sie sind auch das Ergebnis der Kriegsvorbereitungen. Wer jährliche Rüstungsausgaben tätigen will, die sich in der Größenordnung der Hälfte des Bundeshaushaltes bewegen, der muss sich das Geld bei Bürgergeldempfängern oder bei Rentnern holen oder durch den radikalen Abbau und die Ruinierung unseres Sozialstaates. Klar ist, eine Bundesregierung, die sagt, wir hätten alle über unsere Verhältnisse gelebt und müssen jetzt alle gemeinsam miteinander den Gürtel enger schnallen, greift die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften an. Die Abschaffung des 8-Stunden-Tages, die Rückkehr zur 70-Stunden-Woche, das unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf für Arbeitszeitverkürzungen. Das Tariftreuegesetz, das sämtliche Ausgaben zur Deckung der Bedarfe der Bundeswehr ausnimmt von der Tariftreue, unterminiert den gewerkschaftlichen Kampf um die Stärkung der Tarifbindung. Und auch die Sanktionierung von Bürgergeldempfängern führt nicht zu mehr Mut und zu mehr Offensivität in den Betrieben, sondern diszipliniert zuallererst die Belegschaften, wenn die Alternative zu einem schlecht bezahlten Job Sanktionen, Druck und Leistungsverzicht sind, dann wächst die Bereitschaft, eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen hinzunehmen. Aus diesen 3 Gründen, sage ich, ist es die zentrale Aufgabe der Friedensbewegung, ganz grundsätzlich aber auch in und mit den Gewerkschaften in einen gemeinsamen Dialog zu treten und deutlich zu machen, es gibt keine rechtere und es gibt keine gefährlichere Politik als die Vorbereitung eines Krieges. Wer die Interessen der arbeitenden Mehrheit schützen will und wer die voranschreitende Rechtsentwicklung stoppen will, der muss sich klar und deutlich gegen diesen Krieg aussprechen und der muss sich klar und deutlich für eine Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik aussprechen. Krieg und Klassenkampf hängen miteinander zusammen. Über den Krieg zu sprechen heißt, über Klasseninteressen zu sprechen. Wer nicht über den Krieg spricht, der spricht auch nicht auf die Angriffe auf unsere Klasse. Und deshalb ist der Dialog der Friedensbewegung mit den Gewerkschaften aus meiner Sicht so wichtig. Der Kampf um die Köpfe der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben ist dabei zentral. Das hat die extreme Rechte sehr gut verstanden. Björn Höcke hat auf einem der letzten Parteitage der AfD gesagt, wir werden nicht durchbrechen, wenn wir nicht die Mehrheit in den Betrieben haben. Das hat auch die Bundesregierung verstanden. Deswegen bemüht sie sich ja nach Kräften darum, die Gewerkschaften einzubinden. Und ich denke, wir müssen es auch verstehen und müssen diese Einbindungsstrategie entschleiern und zurückdrängen. Aus meiner Sicht gibt es dafür aktuell 2 Anknüpfungspunkte. Der erste ist das Thema Wehrpflicht. Die Beratungsstellen für die Kriegsdienstverweigerung laufen über und Die Wehrpflicht und die Verweigerung des Kriegsdienstes wird auch in den Gewerkschaften, in der Gewerkschaftsjugend mehr und mehr diskutiert. Boris Pistorius erweckt zuweilen den Eindruck, bei der Wehrpflichtdebatte handelt es sich um eine Fachkräftedebatte. Dem ist nicht so, und immer mehr Menschen haben das verstanden. Und die Bundesregierung erweckt zuweilen den Eindruck, mit ihren Werbekampagnen für die Bundeswehr, der Kriegsdienst sei ein lebenslanges Abenteuercamp. Dem ist auch nicht so. Immer mehr junge Menschen, immer mehr Eltern, immer mehr Großeltern haben verstanden, dass es im Kern bei der Wehrpflichtdebatte darum geht, uns in einen gefährlichen und sinnlosen Krieg zu schicken. Und weil auf den Grabsteinen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten nicht die Namen von Rüstungsfabrikanten und Kriegsministern und superschlauen Militärhistorikern stehen, sondern die Namen von Straßenbahnfahrern, von Industrieschlossern und von Elektrikern, gehört dieses Thema in die gewerkschaftliche Debatte, gehört dieses Thema in die Gewerkschaftshäuser. Und ich darf verraten, dass die IG Metall Würzburg im Rahmen ihrer arbeits- und sozialrechtlichen Beratung für Gewerkschaftsmitglieder künftig auch die Beratung zur Kriegsdienstverweigerung anbieten wird, weil wir finden, dieses Thema ist unsere Debatte und gehört in unsere Gewerkschaftshäuser. Aber ebenso wie die Wehrpflicht gibt es noch einen zweiten Anknüpfungspunkt für uns als Friedensbewegung, um die Debatte in den Gewerkschaften stärker miteinander zu führen. Und das ist der angekündigte Sozialkahlschlag. Warum? Weil wir dadurch die Möglichkeit haben, aus der aktuellen strategischen Schwäche in eine Position der Stärke zu kommen. Die Gewerkschaften genauso wie die Friedensbewegung. Dazu müssen wir aber die Verbindung zwischen Sozialabbau und Aufrüstung herstellen und müssen mit den Kolleginnen und Kollegen über diese Verbindung diskutieren. Und um diese Verbindung herzustellen, reicht es häufig schon aus, den Führungseliten in diesem Land aufs Maul zu schauen und sie zu zitieren. IFO-Chef Clemens Füst beispielsweise, der gesagt hat, Kanonen und Butter, das ist Schlaraffenland. Natürlich wird Aufrüstung, Sozialabbau nach sich ziehen. Oder Boris Pistorius, der in der letzten Tarifrunde des öffentlichen Dienstes geäußert hat, ein guter Abschluss im öffentlichen Dienst verringert den Spielraum für die Ausstattung der Bundeswehr. 11,5 Milliarden Euro will die Bundesregierung im nächsten Jahr für den Krieg in der Ukraine zur Verfügung stellen, während man die Streichung von Feiertagen, die Rente mit 73 oder Leistungskürzungen für Bürgergeldempfänger hier mit uns diskutiert. Die Themen gehören zusammen und es ist an uns, die künstlich auseinandergehaltene Diskussion wieder zusammenzuführen. Was mich optimistisch stimmt bei allem Kopfzerbrechen, was ich wahrscheinlich nicht alleine habe, aber was mich optimistisch stimmt, ist, dass die Diskussion in unseren Gewerkschaften zum Thema Krieg und Frieden in Bewegung gekommen ist und doch mehr geschieht, als wir uns in unserer politischen Ungeduld manchmal denken und was wir vermuten. Nur ein paar Spiegelstriche ohne den Anspruch auf Vollständigkeit. Die GEW Bayern hat eine Popularklage gegen das Bundeswehrförderungsgesetz auf den Weg gebracht. Der Verdi-Landesbezirk Bayern und die GEW, der GEW-Landesbezirk Bayern, haben die Initiative Soziales Rauf, Rüstung runter ins Leben gerufen und im letzten Jahr eine erste Demonstration gegen Aufrüstung und Sozialabbau auf die Beine gestellt in München. Die IG Metall Hanau, Fulda, Verdi, Stuttgart und die IG Metall Salzgitter haben große gewerkschaftliche Friedenskonferenzen organisiert in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die Gewerkschaftsjugend hat sich gegen die Wehrpflicht ausgesprochen und mit ihr die GEW Berlin, die GEW Hamburg und der DGB Köln. Nein zur Aufrüstung und Sondervermögen fordern die GEW Berlin, fordert der DGB Köln, fordert die DGB Frauenkonferenz des DGB Baden-Württemberg, fordert die DGB Jugend Hessen-Thüringen, die GEW Hamburg, die GEW Bayern und die Jugendvertrauensleute hier im Volkswagenwerk in Kassel. Die junge Bau Hamburg Und die EVG-Jugend Baden-Württemberg fordern Ausbildung statt Aufrüstung. Der Verdi-Landesbezirk Baden-Württemberg hat zur Friedenskonferenz am 3. Oktober in Stuttgart aufgerufen und die Landesbezirksvorsitzende hat dort auch gesprochen. Die Betriebsräte-Vollkonferenz, der H&M-Betriebsräte hat vor einigen Monaten ein kraftvolles Statement gegen den Krieg abgegeben, ebenso wie die drei mutigen Straßenbahnfahrer in München, die sich nach wie vor weigern, die Menschen in tarnfleckfarbenen Straßenbahnen durch die Stadt zu jonglieren. Die Delegierten der IG Metall Heilbronn, Neckarsulm haben einen Beschluss gefasst, in dem sie den Vorstand der IG Metall auffordern, sich wahrnehmbar intern und öffentlich zur Friedensfrage zu positionieren und entsprechende Friedensinitiativen zu unterstützen. Und Schluss mit dem Krieg in Palästina, sagen die GEW Berlin, sagt die DGB-Jugend Hessen-Thüringen, sagt die GEW Hamburg, der GEW-Hauptvorstand und mit aller Vorsicht auch der DGB-Bundesvorstand. In einer Presseerklärung des Verdi-Bundesvorstandes wird das 5%-Ziel der NATO mit folgenden Worten kritisiert: Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass sich die neue Bundesregierung gemeinsam mit der Mehrheit der NATO-Staaten der Forderung von Donald Trump unterwirft. Noch unverständlicher ist, dass die Bundesregierung auf Grundlage der aktuellen Einigung zum neuen Bundeshaushalt dieses Ziel sogar vorzeitig erreichen wird. Das ist eine Summe, die nicht aus dieser Welt ist. Und in der Satzung des DGBs heißt es, und damit die Grundlage zur Rechtfertigung all dieser wichtigen Beschlüsse und Initiativen in den letzten 2 bis 3 Jahren, dort heißt es, der Bund und die in ihm vereinten Gewerkschaften treten für eine allgemeine und weltweite kontrollierte Abrüstung für die Verwirklichung und Erhaltung des Friedens und der Freiheit im Geiste der Völkerverständigung ein. Eine letzte Bemerkung, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit all diesen Beschlüssen können wir arbeiten und all diese Beschlüsse zeigen, es bewegt sich etwas in unseren Gewerkschaften. Die Debatte über Krieg und Frieden hat Fahrt aufgenommen. Der Gegenwind der Kriegstreiber bläst uns nach wie vor um die Ohren, aber unsere Aufgabe ist es nicht, den jammernden Rufer in der Wüste zu spielen, sondern unsere Aufgabe ist es, die Segel richtig zu setzen, um mit dem Rückenwind unserer Geschichte die Vorbereitung des nächsten großen Krieges zu verhindern.